Kommendes Wochenende findet in Freiburg eine Tagung unter dem Titel »Eine Stadt für alle« statt. Thema sind eben jene städtischen Verdrängungsprozesse, die unter dem Stichwort »Gentrification« gefasst werden. Innerstädtische Mieten steigen, sodass immer mehr Menschen buchstäblich an den Rand gedrängt werden. Doch diese Prozesse sind nicht nur in Weltstädten wie Berlin oder Paris zu beobachten, sondern auch in der baden-württembergischen Provinz. Und auch hier, in diesem Falle in Freiburg, sammelt sich der heterogene Widerstand gegen eine marktgesteuerte Stadtpolitik unter dem Motto »Recht auf Stadt«. Über Gentrification und die Recht auf Stadtbewegung sprachen wir mit André Holm. Er ist nicht nur Stadtsoziologe an der Humboldt-Uni in Berlin, sondern auch Aktivist in verschiedenen Stadtteil- und Mieterinitiativen. Er betreibt einen Webblog zum Thema unter www.gentrificationblog.de und spricht am Freitag in Freiburg auf der Tagung »Eine Stadt für alle«.
Der Begriff der Gentrifizierung hat ja in den letzten Jahren Konjunktur. Liegt das denn daran, dass die städtischen Verdrängungsprozesse schlimmer geworden sind oder haben sie jetzt in letzter Zeit einfach ein Label bekommen?
Na, ich glaube, das ist mit verschiedenen Aspekten verbunden, dass der Gentrifizierungsbegriff so in Mode geraten ist. Und ich glaube zuallererst tatsächlich, dass wir in sehr vielen deutschen Städten, aber auch in anderen Ländern eine Ausweitung des Phänomens beobachten können. Wenn man frühere Studien sich vornimmt, dann wurde diese Aufwertung und Verdrängung von Innenstadtvierteln immer so als der Einzelfall, der Sonderfall, die Insel im Meer von Abwertungsvierteln beschrieben. Und wenn wir uns im Moment in großen Städten, aber auch in kleineren Städten umschauen, dann sehen wir eigentlich, das sind ja gar keine Inseln, sondern das sind eigentlich die kompletten Innenstädte. Das heißt, also, wir haben eine Ausweitung des Phänomens, deshalb wird mehr darüber gesprochen und das ist nicht nur ein wissenschaftliches Thema. Zum Zweiten hat sich die Betroffenheitsstruktur von städtischen Veränderungen deutlich gewandelt in den letzten Jahren. Also wenn man alte Texte wieder liest, dann geht es darum, dass die Arbeiterklasse aus den Innenstadtvierteln verdrängt wurde und durch Mittelklassehaushalte ersetzt wurde. Und wenn wir uns heute in vielen Städten umschauen, dann sind es zum Teil sozusagen Mittelschichten selber, ja, die unter Druck geraten, ja, die in Frankfurt, in Düsseldorf und vermutlich auch in Freiburg Schwierigkeiten haben, an bestimmten Orten in der Stadt überhaupt noch eine Wohnung zu finden. Das heißt also, dass auch sehr artikulationsstarke Gruppen inzwischen von Gentrifizierung betroffen sind und deshalb darüber reden und das dann auch in der Presse kommt. Ja, und wir könnten sozusagen relativ plump zum Beispiel davon ausgehen, dass Journalistinnen, die in den großen Tageszeitungen über Stadtthemen schreiben, inzwischen selber von solchen Wohnwertsteigerungen betroffen sind und deshalb viel eher geneigt sind, dieses Thema aufzugreifen. Das ist ein zweiter Aspekt. Und der dritte Aspekt ist, glaube ich, dass der Gentrification-Begriff, wie er dann in Zeitungen und in den Feuilletons und öffentlichen Debatten auch verwendet wird, so ein herrlicher Allerweltsbegriff ist, wo ich unglaublich viele Phänomene mit einordnen kann. Ja, da kann ich den Wandel der Gewerbestruktur, da kann ich den Imagewandel von Quartieren mitfassen, da kann ich wohnungswirtschaftliche Aufwertungsprozesse mit hineinpacken. Und das heißt also, das ist so ein Schirm- oder Mantelbegriff, der sich für sehr, sehr unterschiedliche Diskurse eignet, anschlussfähig zu sein. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis.
Wo wir schon bei Begrifflichkeiten sind, im Widerstand jetzt gegen solche Prozesse, wird diese Parole Recht auf Stadt immer populärer. Wie ist denn die hohe Attraktivität von dieser Begrifflichkeit zu erklären?
Das Recht auf Stadt oder Right to the City, wie es dann in den englischsprachigen Ländern heißt, wird tatsächlich international aufgegriffen. Und das heißt also, wir haben da eine Parole, die unglaublich viele Bezugspunkte anbietet. Und auch dieses Recht auf Stadt ist sowohl als theoretisches Konzept so vielfältig, dass sehr, sehr unterschiedliche stadtpolitische Akteure darauf zurückgreifen können. Ja, das Recht auf Stadt kann ich verstehen als tatsächlich eine sehr konkrete, juristisch umsetzbare Forderung, ja, wie es von einigen NGOs im Sinne von Recht auf Wohnen oder Recht auf Infrastruktur in den Städten des Südens benutzt wird. Das Recht auf Stadt wird aber auch interpretiert als eine übergreifende Utopie für eine ganz andere Stadt, dass wir ein Recht haben, an den Qualitäten des Urbanen alle teilzunehmen. Und das Recht auf Stadt ist aber auch ein konkreter Organisationsansatz in vielen Städten und beinhaltet letztendlich die Anerkennung von Differenzen zwischen verschiedenen Bewegungsansätzen. Also das heißt, aus der Perspektive ist das ein sozusagen sehr weit gefasster Begriff, der aber unglaublich viele praktische Anschlussmöglichkeiten sieht. Und glaube, dass wir in den nächsten Wochen, Monaten in so eine Situation kommen werden, dass wir in den Debatten um dieses Recht auf Stadt und von den Netzwerken und Bündnissen, die es dort gibt, einen Prozess erleben werden, wo es vielleicht auch sowas wie eine Klärung gibt, was wir denn konkret damit auch meinen.
Also die Hintergründe sind ja sehr unterschiedlich, ob ich jetzt als Mieterin einer städtischen Sozialwohnung gegen Mieterhöhungen kämpfe oder als Wagenburgbewohnerin einen festen Stellplatz in der Stadt will. Können solche Unterschiede zusammenfinden?
Das ist ja die Hoffnung, die das Recht auf Stadt vermittelt, dass man sagt, also auch wenn wir sozusagen an unterschiedlichen Orten, an unterschiedlichen Konflikten oder in unterschiedlichen Situationen von städtischen Veränderungen, von städtischer Politik betroffen sind, dann können wir uns in diesem Recht auf Stadt zusammenfinden. Gerade in diesem Stadtbegriff, wenn wir den so ein bisschen philosophischer aufgreifen, dann umfasst ja die Stadt all diese Verschiedenheiten, die es sozusagen vor Ort in den einzelnen Städten gibt. Also das ist schon auch der Anspruch von den Recht auf Stadtbewegung oder von den Gedanken, die dahinter stehen, genau diese isolierten Kämpfe, die es vorher gab und die wenig miteinander zu tun haben, überhaupt in Kontakt und Auseinandersetzung miteinander zu bringen.
Vor einigen Jahren ist es in Freiburg zumindest zeitweise gelungen. Da wurde ja der Verkauf städtischen Wohnungsbestands mit einem Bürgerentscheid verhindert. Da waren sehr viele verschiedene Gruppen beteiligt. Nun tritt dieser stadteigene Immobilienkonzern Stadtbau zunehmend als Mietentreiber auf. Der passt seine Mieten dem Marktwert an und baut Eigentumswohnungen statt bezahlbaren Mietwohnungen. Kann es sein, dass die Bewegung da einen Pyrrhus-Sieg errungen hat?
Es gibt ja in stadtpolitischen, aber auch in anderen politischen Segmenten der Gesellschaft sozusagen seltenen Status quo, den man einmal erreicht hat und der dann auf Dauer irgendetwas absichert. Ja? Und ich glaube, dass die Frage, wie stark soll die öffentliche Hand sozusagen für die Stadtentwicklung oder für die Wohnungsversorgung zuständig sein, einerseits eine sehr grundsätzliche Frage ist. Auf der anderen Seite haben wir natürlich diese widersprüchlichen Tendenzen, dass Stadtpolitik in allen Bereichen zunehmend an unternehmerischen, betriebswirtschaftlichen Kriterien sich orientiert, dass die sich an Strategien der Bewirtschaftung orientieren, die sich eigentlich kaum von privaten unterscheiden. Und eigentlich, glaube ich, müsste man den Schwung, den, weiß nicht, so ein Bürgerbegehren oder so eine Kampagne gegen die Privatisierung mit sich gebracht hat, nutzen, um zu sagen, und jetzt wollen wir noch weiter, jetzt wollen wir auch, dass ihr mit diesen öffentlichen Wohnungsbeständen tatsächlich eine soziale Wohnungsversorgung sicherstellt. Auf der anderen Seite zeigt es möglicherweise, dass das Vertrauen auf nur staatliches Handeln sozusagen nicht der Weisheit letzter Schluss ist, ja, sondern dass wir, so wie es in Freiburg ja auch diskutiert wird, aus diesen Initiativen vom Mietshäuser-Syndikat, wo man überlegt, kann man nicht einen tatsächlichen Einfluss von Bewohnerinnen, ja, in den öffentlichen Wohnungsbeständen sichern. Und das ist, glaube ich, eine Diskussion, die tatsächlich auch nochmal über dieses pure, wir wollen nicht, dass es verkauft wird, hinausgeht und die aber ja, soweit ich das verstanden habe, in Freiburg auch tatsächlich geführt wird.
Ich würde gerne noch auf den Punkt eingehen, dass es ja schon auch durchaus immer wieder Kritik an den Formen und Inhalten der Widerstandsbewegung gegen Gentrifizierung jetzt gibt. Beim damaligen Protest gegen den Verkauf der Stadtbau zum Beispiel war das beherrschende Symbol eine durchgestrichene Heuschrecke. Dann hört man ja relativ viel jetzt so von der Besitzstandwahrung der Kreuzberger, die dann die fremden schwäbischen Juppies nur vertreiben wollen. Wie kann man denn mit sowas umgehen? Wie kann man denn so eine verkürzte Kritik vermeiden?
Nein, man kann die klar erstmal vermeiden, indem man sozusagen selber auf andere Bilder und andere Schwerpunkte aufmerksam macht und je stärker man sich in den Protesten engagiert, umso sozusagen mehr Einfluss hat man natürlich. Und wer das sozusagen auch aus den theoretischen Anleitungen, die wir aus der Wissenschaft bekommen, sozusagen auf ihren Kern zurückverfolgen, dann ist die Gentrification eine wohnungswirtschaftliche Inwertsetzungsstrategie, die zu Verdrängungsprozessen führt. Ja, und wenn wir das als Kern akzeptieren, dann müssen wir uns eigentlich gar nicht mehr darüber unterhalten, wer welchen Wein trinkt und wer viel, viel Geld für sein Mittagessen ausgeben will, sondern wir müssen uns fragen, wie funktioniert eigentlich das Geschäft mit den Wohnungen und wie kann ich da sinnvoll intervenieren? Wie kann ich also durchsetzen, entweder mit administrativen Instrumenten oder mit Aneignungsstrategien, dass ich tatsächlich diese sozusagen Marktprozesse zumindest entschärfe. Ja? Im Großen und Ganzen glaube ich, dass wir auf die sozusagen ökonomischen Grundmechanismen der Gentrification stärker eingehen sollten. Und das ist ein bisschen komplizierter als eine Mobilisierung gegen, da macht die neue Yuppie-Kneipe auf oder jetzt wird hier ein neues Loft gebaut und lass uns das verhindern. Ja, das ist im Prinzip eine Form der Oberflächenkritik. Ja, die will ich jetzt nicht völlig verurteilen, weil die immer auch geeignet ist, ein Thema überhaupt in die öffentliche Wahrnehmung zu bringen. Aber ich glaube, politische Strategien, die sollten sich sozusagen tatsächlich auf die ökonomischen Kerne solcher Entwicklungen beziehen. Und das ist eine Sache, die man vermutlich mit einer kurzfristigen Kampagne gegen irgendeine neue Einrichtung oder gegen die Leute, die zu große Autos fahren, nicht wirklich fassen können wird.